Guten Morgen allerseits. Ich muss gleich gestehen, ich bin für dieses Klima nicht geschaffen. Überhaupt nicht. Das will und will mich platt machen heute Morgen. Aber ich versuche es durchzukommen. Als wir die Predigten für die Ferienzeit ausdachten, hat Christ uns freie Wahl gegeben. Du darfst predigen, wovon du immer willst. Und meine Fantasie lässt mich oft in Stich. Ich habe einfach ein Losungsbuch geguckt, was die evangelische Kirche heute als Thema hat. Und siehe da, das ist der Text, den wir heute jetzt anschauen werden. Ja, mich fasziniert der Gedanke. Allein in Bayern sind es über 1500 evangelische Gemeinden. Also da kommen heute viele Gedanken zutage zu diesem Thema. Aber bevor wir einsteigen, ich lese den Text uns zuerst einmal vor. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. Und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn diese ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe etwas dir zu sagen. Und Simon sagt, sprich, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Eine war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich reingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Soweit der Text. Wir haben hier eigentlich drei Hauptpersonen, natürlich Jesus, dann haben wir den Pharisäer Simon und dann diese sündige Frau, von der wir auch sagen können, frank und frei, sie ist eine Prostituierte. Daneben, wie es üblich war, die waren nicht unter sich, da war Tischgemeinschaft da und auch Außenstehende konnten also mal anhorchen, was da geredet wurde. Aber die interessieren uns jetzt nicht die Bohne. Lasst uns versuchen zu verstehen, was wir hier lesen und hören. Ich muss gestehen, ich habe diese Stelle eigentlich fast immer falsch interpretiert. Ich habe immer gedacht, Mensch, diese Szene, Jesus ist da, liegt zu Tisch, wie es üblich war, und jetzt kommt die Frau und tut ihren Liebesdienst an ihm und Jesus vergibt ihr ihre Sünden. Aber die Bibel sagt was anderes. Diese Frau wurde schon vorhin vergeben, nicht erst da an dem Tisch. Sie kam jetzt, ihre Dankbarkeit zu zeigen. Und deshalb, ich mache ein bisschen Spinnerei. Was ist davor passiert? Ich sage das nicht aus meiner Fantasie. Ich habe sehr viele Theologen gelesen, die diese Stelle erklären. Und sie können Gedanken, Ideen geben. Ja, Jesus war vorher unterwegs in Kapernaum zum Beispiel, wo er den Knecht des Hauptmannes geheilt hat. Und dann kam er zu Nain, nahe Kapernaum, kleines Örtchen. Und da war gerade der einzige Sohn einer Witwe verstorben. Und er weckt ihn ins Leben zurück. Und jetzt, ganz augenscheinlich, jetzt kommt er in eine nicht namentlich genannte Ort. Und das war ja seine Mission. Er hat überall gepredigt, das Himmelreich ist nahe gekommen. Das war seine Botschaft. Und jetzt ist es sehr wahrscheinlich, dass diese zwei Hauptfiguren, die waren am Tag dabei, als Jesus aufgetreten ist. Zwei total unterschiedliche Personen. Die eine, die Frau, sie erfährt in ihrem Leben nur Verachtung, Ablehnung. Sie ist ein Nichts. Ihr Körper ist gerade gut genug, um von Männern, von sechshungrigen Männern benutzt zu werden. Sie ist in dieser Rolle festgefahren, gefangen. Und dann wiederum ist dieser unterhaltige Mann Simon. Von ihm, wenn er unter uns wäre, könnten wir nur Gutes berichten. Er bemüht das Gute und tut jedem recht und so weiter, führt ein durch und durch untadeliges Leben. Unterschiedlich können die zwei Personen nicht sein. Und er ist auch in seiner Rolle gefangen. Von der Frau erwartet man, dass sie ihre Dienste tut an Männern. Und von diesem Mann wird erwartet, er führt ein untadeliges Leben. Was anderes passt nicht. Und ich behaupte, beide sie sind Gefangene. Nur einer von den beiden weiß, dass er oder sie gefangen ist. Nicht schwer zu erraten. Das ist jetzt diese Frau, diese Prostituierte. Sie weiß, ohne Hilfe komme ich aus meinem Lebensgefängnis nicht raus. Unmöglich. Und dieser Simon, er ähnelt den meisten Gottesdienstbesuchern auch heute und uns Menschen überhaupt. Die sind sich keine Schuld bewusst. Nicht bewusst, dass irgendwas im Leben anders werden sollte. Jetzt spekuliere ich. Ich weiß nicht, was Jesus da geredet hat, aber in der Bibel steht zum Beispiel in Kapernaum, in der Synagoge, Jesus hat folgende Worte gesprochen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Das ist natürlich reine Spekulation, könnte sein. Wenn Jesus sowas gesagt hätte, eins können wir sagen, diese Botschaft ist den braven Simon völlig vorbeigegangen. Das ist ja kein Wunder. Er ist nicht gefangen, er ist nicht zerschlagen, er ist nicht irgendwas. Er ist frei. Er kann damit nichts anfangen. Höchstens, er ärgert sich, weil er hört jemanden jetzt mit solcher Autorität reden, was er noch nie gehört hat. Aber das ist in seinen Ohren eine übermaßende, arrogante Aussage. Kann doch kein Mensch sowas behaupten. Also, Botschaft, was Jesus an dem Tag führt, geht an Simon vorbei. Aber nicht so bei dieser Frau. Sie ist über ihre Lage voll bewusst. Und sie hat niemanden anscheinend, die oder der ihr helfen könnte. Und jetzt kommt dieser Wanderprediger in den Ort und redet. Und ich könnte mir gut vorstellen, der Wanderprediger sieht diese Frau unter den Zuhörern. Wir können aus dem Bibeltext nicht leiten, dass sie miteinander reden. Aber da ist Kontakt da. Und wo die Frau erfährt, Jesus schaut mich an. Und wie schaut er? Nicht ein schnell Wegschauen, was ist das wieder für eine? Nein, voll Erbarmen, voll Liebe. Keine Spur von Verachtung, gar keine Spur. Sie kann selber wahrscheinlich gar nicht kapieren, was jetzt gerade passiert. Dieser Wanderprediger schaut auf mich und es passiert etwas in ihr. Sie begreift, diese Wanderprediger, tatsächlich sie, ihr verachtet mich nicht. Für ihn bin ich jetzt ein Mensch. Ein Mensch, der Hilfe braucht. Wie ich sagte, wahrscheinlich kam es zu keinem Kontakt in dieser Phase am Tage, aber diese Frau hat lautlos um Hilfe geschrien. Und wisst ihr, Jesus hört auch lautlose Gebete. Er hört es. Und er hat auch diesen Hilferuf dieser Frau gehört. Und die Frau weiß sofort, Jesus hat mir geholfen. Jetzt ist was passiert, das ich gar nicht kapieren kann, aber er hat mir geholfen. Und sie möchte zu Jesus gehen und ihm Danke sagen. Aber wo sie rumschaut, ist er wieder weg. Sie findet ihn nicht mehr. Aber von einem Anwesenden hört sie, dass Jesus an dem Abend zu Haus von Simon eingeladen ist. Und sie zögert keine Sekunde. Sie läuft los in diese Richtung. Während sie jetzt unterwegs ist in das Haus von Simon, möchte ich über uns reden, über unsere Gefangenschaften. Wir können diese zwei Personen ziemlich gut verstehen, die Frau. Wir verstehen, die ist in einer scheußlichen Lage. Sie braucht Hilfe. Können wir uns identifizieren irgendwie? Und Simon, der Pharisäer, eigentlich er repräsentiert, wie ich sagte schon, die meisten Menschen. Ich habe ja nichts verbockt. Ich lebe ja ein untadeliges Leben. Gott muss durch und durch mit mir zufrieden sein. Das war der Simon. Und so sind heute die meisten Menschen. Sie sagen, was, ich habe nichts verbockt. Gott muss mit mir zufrieden sein. Und wenn du so einem Menschen jetzt gehst und sagst, Jesus möchte dich befreien, dann kommt die Gegenfrage, befreien, wovor? Diese Frage würde nicht verstanden werden. Denn Menschen fühlen sich frei. Ist das so? Ich will jetzt nicht theologisieren weiter, was Paulus sagt, dass wir alle Sünder sind. Ist auch. Aber ich möchte mit euch darüber nachdenken, dass wir alle Menschen, alle, ob Christen oder Nicht-Christen, einen natürlichen Lebenshunger haben. Die wenigen krankheitsbedingten Ausnahmen abgesehen. Wir sehnen uns einfach nach Glück, nach einem erfüllten Leben. Und diese Sehnsucht hat viele Aspekte. Glaubt mir. Bei uns Männern, da kann ich etwas sagen, steht ganz oben als Glücksbringer der Sex da. Viele Männern reicht es nicht, eine Ehebeziehung zu haben und da sexuelle Befriedigung zu finden. Ich habe ein bisschen gegoogelt und die Zahlen, die aus dem Internet kommen, sind ja traurig machend, erschreckend. Etwa 40.000 registrierte, etwas über 40.000 registrierte Prostituierte gibt es in Deutschland. Die Dunkelziffer ist viel größer. Man schätzt, 200.000 bis 400.000 Prostituierte arbeiten in unserem Land. Bis etwa Viertel der erwachsenen Männer haben schon Liebesdienste erkauft. Erschreckend viel. Ich verurteile keinen Mann, der schwach geworden ist. Ich kenne selber die Macht der Versuchungen. Ich kenne das durch und durch. Und wenn Gott mir nicht geholfen hätte, immer wieder, übernatürlich, ich wüsste nicht, wo ich heute wäre. Aber diese Macht kenne ich. Könnt ihr mir glauben? Aber diese Macht betrifft nicht nur Männer, zunehmend auch Frauen. Das ist auf der Suche nach Lebensglück ein ganz wichtiger Faktor, Sex. Und wenn wir denken, allein im physischen Bereich, es gibt schon so viel Action, was ist erst, wenn wir Internet öffnen? Was haben wir dann? Ich will das gar nicht weiter vertiefen. Wir haben unter uns immer wieder Männer und auch Frauen, die die Macht des Alkohols oder des Drogen, der Drogen kennt. Oder Angehörige wissen darum. Eine wahnsinnige Macht. Wie auch Glücksspiel. Wer Spielsucht verfallen ist, kann sich selber nicht mehr aus diesem Loch rausholen. Er braucht Hilfe oder sie. Manche Menschen erleben enorme Glücksgefühle, wenn sie Macht über andere Menschen ausüben können. Im Kleinen und im Großen. Oder Geld, Material. Du kannst nehmen, was immer du willst. Das kann alles missbraucht werden als Mittel zum Glücklichmachen. Alles. Vieles davon natürlich betrifft Frauen auch, aber da bin ich jetzt kein Experte, deshalb gehe ich da nicht näher ein. Aber es steht fest, wir brauchen gar nicht schönreden. Diese Ersatzglücksbringer tatsächlich schaffen enorme Glücksgefühle. Das ist durchaus drin. Gar keine Frage. Nur, sie haben einen Haken. Es hält nicht lang. Dieses Glücksgefühl hält nicht lang an. Ein Schluck aus der Pulle reicht nicht. Es müssen andere nachfolgen. Ein erotisches Abenteuer reicht nicht. Es verlangt nach mehr. Und mit der Zeit zerstört es den Suchenden oder die Suchende und seine oder ihre Umgebung. Die gute Nachricht ist, Gott weiß das alles. Er hat ja uns gebaut, geschaffen. Er weiß diese unsere Sehnsüchte. Und jetzt sage ich etwas, was niemanden überraschen dürfte. Hier sitzt kein einziger Mann, keine einzige Frau im Saal oder vor dem Bildschirm, der diese Versuchungen oder der diese Versuchungen nicht kennt. Keine einzige. Die Frage lautet, wie gehe ich damit um? Paulus erklärt es weit und breit in seinem Römerbrief, dass ein jeder Mensch, der durch den Glauben Kind Gottes geworden ist, bleibt auch Kind Gottes. Keine äußere Macht kann diese Kindschaft von dem Menschen wegreißen. Am wenigsten Jesus selber, der mit seinem Tod für diese Freistellung bezahlt hat. Er hat kein Interesse dran. Also zuerst einmal halten wir fest, wir bleiben Kinder Gottes, wenn wir auch in Sünde verfallen. Was ist so ein Mensch dann? Ganz einfach, er ist ein gefallenes Kind Gottes. In Sünde verfangen, aber Kind Gottes. Nicht mehr und nicht weniger. Und wie man da rauskommt, das zeigt diese Prostituierte uns heute. Wir steigen wieder in dieses Geschehnis ein. Also sie läuft sofort Richtung Haus von Simon. Und hier schon, wir haben es mit einem faustdicken Wunder zu tun. Überlegt mal, diese Frau hat im Schutz der Dunkelheit gelebt, hat Menschen vermieden, Angst vor anderen Menschen. Plötzlich, tagsüber, sie ist wie verwandelt. Sie hat keine Angst mehr vor anderen Menschen. Und sie läuft Richtung Simons Haus. Simon, sie weiß das sehr wohl. Simon, sein tägliches Gebet ist, Gott, danke, dass ich nicht als Frau geboren wurde. Und dann kommt einer von dieser Gattung. Also überlegt mal, was das für ein Mutzeugnis ist von dieser Frau. Wir lernen, wenn Jesus uns helfen darf, entsteht etwas Neues. Diese Frau tatsächlich, sie hat im Schatten gelebt, hat Menschen vermieden, genauso wie die Frau am Jakobsbrunnen. Sie kam zu unchristlicher Zeit zum Brunnen, um nicht andere Frauen treffen zu müssen. Aber nach Begegnung mit Jesus, beide sind wie verwandelt. Sie haben plötzlich keine Angst vor anderen Menschen. Jesus hat viele Geschenke gegeben in seiner Lebzeit. Heilungen, Sehvermögen, Gehvermögen, hat sogar tote Angehörige vom Toten auferweckt. Und was er hier diesen zwei Frauen und besonders unsere Frau heute schenkt, ist Menschenwürde. Jesus begegnet diese Frau mit Würde. Das ändert das Leben diese Frau. Und man kann aus dem Text genau, erkläre ich nicht, Theologen wissen es, sie ist schon vor Jesus da im Haus. Und sie muss ansehen, wie der Simon Jesus behandelt. So herablassend, wie es nur geht. So herablassend, wie es nur geht. Stell dir vor, du bist heute zu irgendeiner Familie zum Essen eingeladen. Du gehst hin und musst selber die Tür öffnen. Niemand nimmt Notiz von dir. Niemand spricht mit dir ein Wort. Wie würdest du auf nächste Einladung reagieren? Wahrscheinlich würdest du einen Bogen machen. Gefällt dir nicht. Aber diese Frau sieht das und sie zeigt jetzt ihre Dankbarkeit an Jesus. Und wir lesen das. Sie weint Tränen, aber die sind keine bittere Tränen der Reue, sondern Tränen der Freude. Und dann trocknet mit ihrem Haar und salbt noch mit dem kostbaren Öl die Füße. Und wir können das ganz klar hier lesen, was Simon denkt. Er denkt, weiß der Jesus jetzt überhaupt nicht, wenn er ein Prophet ist, diese Frau wird ja ihn verunreinigen. So ist sein Denken. Und er kann gar nicht kapieren, dass es umgekehrt ist. Dieser heilige Jesus reinigt diese sündige Frau. Ja. Wir wissen nicht, was an dem Tag passiert ist, aber die Dame kommt, die Frau kommt, um für die Sündenvergebung, für Jesus seine Hilfe zu danken. Und das ist in englischen Übersetzungen und in vielen. Die Liste ihrer Sünden ist lang. Sie ist eine tatsächlich große Sünderin. Und jetzt macht Jesus etwas sehr Seelsorgerliches. Er sagt zu der Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Laut, hörbar, gerichtet an die Frau. Dir ist vergeben. Das hilft uns auch in unserem Alltag. Wir meisten, wenigstens sind bewusst als Christen liebende Menschen. Und genauso sicher ist es, dass wir immer wieder in Sünde verfallen. Wir treffen falsche Entscheidungen. Wir laden Last auf uns. Und wisst ihr, diese Sünde, die trennt uns nicht von Gott, aber die hat eine andere Folge, die macht uns traurig. Die verhindert, dass wir Fröhlichkeit im Glauben erleben, dass wir fröhlich Jesus nachfolgen können. Und deshalb, wir haben ja auch Seelsorgeangebot in unserer Gemeinde. Und ihr wisst, es ist so ein Vorrecht, anstatt von Jesus zu einem Menschen, einer Frau oder einem Mann zu sagen, der oder die seine oder ihre Sünden beichtet und bereut. Im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben. Geh fröhlich deines Weges. Sündenvergebung erhöht unsere Lebensqualität, trennt uns aber nicht von Gott. Ganz zum Schluss. Wir können ein paar Sachen von dieser Frau lernen, die ich jetzt zusammenfasse. Was macht sie? Zuerst, sie kommt zu Jesus. Ganz einfach, so wie sie ist. Sie kommt zu Jesus. Und Jesus nimmt sie an, bereinigt sie von ihrer Sünde und rettet sie. Jesus gibt ihr Menschenwürde zurück, nicht außer Acht zu lassen. Dafür dankt sie Jesus jetzt. Wie wir das machen könnten, wäre ein Thema für andere Predigt. Und zum fünften, sie bricht jetzt mit ihrem alten Leben ab und fängt ein neues Leben an. Warum kann ich das sagen? Die Antwort lautet, diese Alabasterflasche, was sie bei sich hatte. Das war nämlich ihr Werkzeug. Als Prostituierte trug sie und ihre Kolleginnen diese wohlduftende Alabastergefäß zwischen ihren Brüsten, um Männern zu gefallen. Und jetzt zeigt sie Schluss. Sie bricht diese Flasche. Ganz im Sinne von Korintherbrief ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Gott segne euch. Amen.